Herzlich willkommen bei Ring the Bell, der Börsen- und Finanztalk, der das Wichtige vom Unwichtigen trennt und hinter die Themen blickt, welche für Anleger wirklich relevant sind.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ring the Bell, dem Börsen-Podcast. Ich bin Christian Freihofer, übernehme heute wieder die Moderation. An meiner Seite wie immer Marco Eberle. Marco, guten Morgen, wie geht's dir? Alles gut bei dir?
Alles bestens, danke vielmals. Also freue mich, dass die Fußball-Weltmeisterschaft jetzt heute startet. Die Wartezeit ist vorbei und unser Sohn hat das Panini-Album gefüllt. Es ist fertig. Und ja, soweit alles perfekt. Freue mich auf die Aufnahme jetzt hier, der Folge.
Okay, super, super gut. Ja, steigen wir gleich ein. Die Märkte, was hat dich bewegt, überrascht die letzten zwei Wochen seit der letzten Aufnahme? Gibt es da etwas Spezielles?
Ja, gut, also jetzt haben wir mal so einen, sagen wir mal, so einen kleinen Rücksetzer gesehen. Da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen. War es das jetzt vielleicht mit der Rallye? Wo geht es jetzt hin? Und es sind wie immer natürlich sehr spannende Entwicklungen an den Finanzmärkten. Ich habe ja da noch eine Investmentplattform, die nennt sich How to Invest. Ein bisschen Eigenwerbung sei hier erlaubt. Und wir haben da auch einen kleinen Zockerbereich, den wir da spielen. Und dieses Mal hat es sehr gut gepasst vom Timing. Wir sind da short gegangen. Letzte Woche, am 3. Juni, glaube ich, war es im Nikkei. Und ja, jetzt muss man ein bisschen schauen, wohin das geht. Wir werden da sicher noch darüber sprechen. Und wie immer, interessant an den Finanzmärkten. Und bei dir? Okay.
Ja, eigentlich auch nicht. Also ja, die Märkte sind interessant, aber was mich so überrascht hat, jetzt nicht. Ja, so viel, vielleicht bemerkenswert, oder wir haben es im letzten Podcast noch erwähnt, wegen der Rallye, vor allem im AI-Bereich, und ich finde es jetzt eigentlich noch speziell, wie schnell und rasch sich dort jetzt quasi das Sentiment ein bisschen geändert hat. Oder es war im Nachhinein natürlich schon ein bisschen absehbar, oder wir hatten dort ja auch ein bisschen gesagt, hey, vergesst nicht, Gewinne mitzunehmen. Aber wie eigentlich diese Rallye jetzt schon wieder völlig verpufft ist, oder? Man hat es irgendwie so schon kommen gespürt, dann kamen die Meldungen, die besten, keine Ahnung, 13 Wochen seit 50 Jahren oder so etwas. Und eben dann mit dem Ausblick auf das IPO jetzt von SpaceX morgen. Also wir nehmen die Folge am Donnerstag, am 11. Juni auf. Und ja, und wie schnell und stark jetzt die Märkte doch wieder korrigiert haben. Und da überlegt man sich natürlich schon auch immer wieder, was könnten die Ursachen oder die Ursache sein. Und ich glaube, ein interessanter Punkt ist hier, und da können wir eigentlich schon mal in das erste Thema einsteigen, vielleicht zeigst du mal schon den ersten Chart. Mhm. Oder ein Punkt, der natürlich angeführt wird, warum jetzt eine Korrektur kommt. Ja, es werden halt schon sehr viele Titel platziert. Nicht nur jetzt SpaceX, oder ich habe heute gelesen, sie nehmen etwa 75 Milliarden auf. Letzte Woche ist ja dann noch Google gekommen, die auch, glaube ich, 80 Milliarden über, ich glaube, also Kredit und Equity reinholen wollen. Und andere sind da dann auch noch in den Startlöchern, und der Chart hier zeigt eigentlich das Nettoangebot von Aktien. Und was man hier halt schön sieht, oder seit eigentlich fast 20 Jahren ist diese Zahl für zumindest die USA negativ. Und das hat dann nicht nur damit zu tun, dass Aktien delistet werden von der Börse, sondern halt auch, dass Aktienrückkäufe in den USA einen großen wesentlichen Anteil daran haben, oder dass das Angebot an handelbaren Aktien laufend abnimmt. Und das immer rekordverdächtig in den letzten Jahren. Und hier sehen wir eigentlich eben die Nettopositionen, also es gibt ja auch immer wieder IPOs oder Unternehmen erhöhen das Aktienangebot, weil sie halt Geld aufnehmen. Und hier ist die Nettoposition, und das schwankt natürlich, aber was man schon sieht ist, und da ist noch natürlich nicht alles eingerechnet, was wir dieses Jahr noch auf den Markt kommen wird, dass halt diese netto-negative Angebotsveränderung sich vielleicht dieses Jahr in den positiven Bereich wandelt. Und das ist schon immer sicher auch wieder netto ein negatives Faktoid. Es ist nie immer nur etwas. Und auch hier die Zeitreise ist zu wenig lang, um daraus eine Regel ableiten zu können. Und ja, in 2000 oder sieht man dort diesen starken Anstieg, oder dort wurde das Angebot sehr stark erhöht oder sehr viele IPOs. Und jetzt, wenn man das wieder ähnlich sieht, oder von irgendwoher muss das Geld kommen, oder das haben wir letzte Woche schon thematisiert. Und da fehlt halt das Geld irgendwo anders am Markt, sei das jetzt nun bei vielleicht Gold, sei das bei anderen Aktien und so weiter. Und vielleicht noch, was der nächste Chart zeigt, ist einfach eine Korrelation zwischen Aktienrenditen, also Returns im 4-Wochen-Schnitt zu den Buybacks. Oder? Und da sieht man schon eine Korrelation. Ist auch nicht der einzige entscheidende Faktor, aber ist nicht verwunderlich, dass im Moment die Aktienmärkte, klar, sie sind schon stark gestiegen und dann muss es immer irgendwann mal eine Korrektur geben, aber dass diese Korrektur genau jetzt kommt, für das IPO morgen, das ist nicht nur Korrelation, sondern auch Kausalität. Wie siehst du das? Was ist dein Take hier?
Ja, also finde ich spannend, oder diese Überlegungen, eben auch so ein bisschen diese Liquiditätsflüsse nach diese Grafik. Ich bin jetzt dann noch mal eines zurückgegangen hier mit Angebot und Nachfrage. Und eben was man hier natürlich sehr schön sieht, ist so die Dotcom-Blase dann, wo wir, ich glaube, es waren irgendwie 2600 IPOs zu dieser Zeit. Und da hat sich jetzt schon ein bisschen etwas geändert, oder? Dass eben jetzt auch die großen Tech-Giganten da in der Tendenz wieder Kapital aufnehmen. Das hatten wir lange Zeit nicht mehr gesehen, eben, sondern in die andere Richtung, Aktienrückkäufe. Und das ist interessant. Aber ich denke, vielleicht muss man das auch so ein bisschen in den Kontext dann auch sehen, oder? Weil bei SpaceX jetzt konkret morgen, also ich hatte jetzt in den vergangenen Tagen wirklich verschiedene Male die Anfrage, was hat das schlussendlich auch für einen Einfluss, oder? Was hat das für einen Einfluss quasi auf die Indizes, auf das passive Investieren zum Beispiel? Und bei SpaceX ist es ja so, dieser Free Float, also die Aktien, die dann eben quasi tatsächlich zum Handel ausgegeben werden, der ist ja extrem tief. Ich glaube, irgendwo 4,5% oder so. Also ist zwar der größte Börsengang der Geschichte, aber der Einfluss dann jetzt zumindest mal in der Kurzfristigkeit auf die Indizes ist dann doch relativ gering, oder? Und die Summe, ich glaube, da geht es ungefähr um 75 Milliarden, 80 Milliarden.
Ja, so. Ja, ich habe auch 75 gelesen.
Ist dann doch nicht so wahnsinnig groß, oder? Aber eben, da kommt natürlich noch mehr. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der größte Einfluss war jetzt auf diese Preisbewegung, die wir da gesehen haben an den Aktienmärkten, weil das Ganze war ja auch in dem Sinn absehbar, oder? Und klar, irgendwo muss die Liquidität herkommen, aber so viel ist es dann jetzt, glaube ich, auch nicht. Jetzt einfach nochmals ganz konkret in Bezug auf den morgigen Tag, oder? Aber ja, es bleibt sicher spannend, vor allem wenn dann noch dann weitere große IPOs kommen sollten, die bekannten, oder, mit OpenAI, Anthropic und so weiter. Und die Details, da kennen wir ja noch nicht, oder, aber da ist es dann spannend, oder, wie viel Free Float geht da dann tatsächlich in den Markt. Und ich habe mal nachgeschaut, oder, die Gewichtungen in den Indizes, oder, hier ist es so, also irgendwo im Nasdaq, da wird es ja wahrscheinlich dann relativ schnell auch quasi aufgenommen oder in den Index integriert. Beim S&P 500, da wurde ja kürzlich eigentlich jetzt bekannt gegeben, dass das nicht passiert sofort, also ein Jahr zugewartet wird. Aber beim Nasdaq könnte es schnell gehen und da ist die Gewichtung irgendwo bei einem halben Prozent, oder? Also es ist dann doch relativ überschaubar, auch das Ganze.
Oder? Ja, das hast du schon recht, oder? Ich habe mich da halt dann gefragt, oder? Am Schluss ist halt on the margin und dann kannst du schon sagen, ja, 75 Milliarden ist nicht viel. Aber eben, wenn am Schluss fehlt halt dann vielleicht doch diese Nachfrage. Und der andere Chart oder hat gezeigt, die Nettoveränderung war in Spitzenzeiten minus 2% von der gesamten Marktkapitalisierung oder im anderen Chart. Und das ist ja auf den ganz breiten Markt, oder Russell 3000, das ist dann noch mehr als der S&P 500. Und ja, und wenn du halt dann von minus 2% auf vielleicht 0 gehst, das ist dann schon ein Unterschied, oder? Also das heißt ja nicht, ja, weil die Nachfrage oder das Angebot sich um 2% erhöht, dass dann der Preis um 2% drunter geht, oder? Das ist ja keine lineare Beziehung. Und ja, aber oder ich sage auch nicht, dass es deshalb ein Crash gibt oder so. Ich glaube einfach, es ist vielleicht ein begünstigender Faktor, dass wir jetzt diese Korrektur sehen. Oder und das heißt auch nicht, das hat man dann auch immer gelesen, ja, alle Peaks oder in den letzten 100 Jahren und ja, am Peak war das IPO und am 29er Peak war das IPO. Ja, aber 5 Jahre vorher hast du, keine Ahnung, jeweils 100 IPOs gehabt, oder? Und kannst du auch nicht sagen, also Amazon hat, glaube ich, im 98 IPO oder 97 und Cisco auch früher, oder? Und das muss jetzt nicht heißen, nur weil wir ein großes IPO haben, dass das genau das Top am Aktienmarkt quasi markiert. Oder das würde ich nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Ich glaube, es ist einfach ein negativer Faktor, aber wie gesagt, oder es ist nie nur etwas, spielen da verschiedene Dinge mit hinein. Und da hast du, Marco, ja auch noch etwas gebracht, was im Moment interessant wird, natürlich mittel- und langfristig und halt vom Thema her aktuell ist. Und nächste Woche hat da jemand eine Premiere. Und um was handelt sich da genau?
Genau, also vielleicht ein anderer oder nächster Grund, oder? Ist das Thema Zinsen oder auch konkret auch natürlich im Zusammenhang mit dem Thema Inflation, oder? Weil da hatten wir jetzt, war es gestern oder vorgestern, die neuesten Zahlen, oder?
Gestern
4,2%, glaube ich, oder?
Ja.
Und also schon vorher, oder? Sieht man jetzt, ja, also glaube ich, eine Zinssenkung in Amerika, die ist für dieses Jahr vom Tisch, oder? Und der Chart hier, das ist einfach das FedWatch-Tool, also das, was die Märkte im Prinzip ja antizipieren oder vorhersagen in Bezug auf die Zinsen. Und was sich jetzt hier geändert hat, ist natürlich, dass ja aktuell eine Zinserhöhung in Amerika eingepreist wird. Und ich glaube, in Europa wird die noch viel schneller kommen. Hat eben natürlich mit dem zu tun, also einerseits waren die Arbeitsmarktdaten relativ gut, oder? Also das Fed hatte die zwei Mandate, einerseits die ganze Arbeitsmarktsituation in Amerika, das ist das eine, und der andere ist die Preisstabilität, oder? Und ja, jetzt diese Inflationsdaten, klar, oder, hat wahrscheinlich Haupthintergrund ist der ganze Iran-Konflikt, oder? Aber die 4,2%, wenn man das jetzt so ganz nüchtern betrachtet, oder, da muss man sagen, dann ist man aktuell deutlich in einer negativen Realverzinsungssituation in Amerika. Ja, und jetzt preist der Markt hier für den Oktober jetzt dieses Jahr eigentlich die erste Zinserhöhung ein. Und Zinserhöhungen, ja, sind jetzt per se nicht unbedingt das, was das Allerbeste ist für den Aktienmarkt. Bin da gespannt auch auf deine Meinung. Habe ja noch einen anderen Chart mitgebracht. Ebenso die ganze Zinssituation im Vergleich zum S&P 500, wie da die Entwicklung war. Und da sieht man schon, vor allem, wenn die Erwartungshaltung an Zinserhöhungen eben da ist, dann könnte das in der Kurzfristigkeit dann schon auch negative Auswirkungen haben auf den Aktienmarkt. Ich glaube, das ist sicher jetzt noch so zusätzlich, oder, zu diesem ganzen IPO-Thema, Liquiditätsfluss-Thema, ist das natürlich jetzt schon auch etwas, ja, was hier jetzt entsprechend vom Markt eingepreist werden muss. Und bin dann gespannt, ob es dann wirklich so sein wird auch, oder, im Herbst dieses Jahres. Bis dann vergeht ja noch einige Zeit und es kann sich da auch immer wieder sehr schnell ändern. Und das Zweite, was du angesprochen hast, ja, wir hatten ja den Wechsel im beim amerikanischen Zentralbank, also der Fed Chair, der Vorsitzende, der wechselt jetzt und nächste Woche ist ja dann die erste Sitzung und man darf da sehr gespannt sein, vor allem auch auf die Ausführungen von Kevin Warsh. Ich glaube, an den Zinsen, da passiert wahrscheinlich nichts, oder jetzt gerade bei der ersten Sitzung. Aber ich habe da noch eine spannende Auswertung gefunden. Haben solche Wechsel an der Spitze der Fed, hat das irgendwo Auswirkungen auf den Aktienmarkt, oder? Und ja, das ist so eine Tabelle, für die jetzt den Podcast nicht im Bild quasi sehen oder als Video sehen. Und was wir hier schon sehen, oder, ist, ja, grundsätzlich kann man schon sagen, es hat Auswirkungen, vor allem eher in der Kurzfristigkeit. Sehr unterschiedlich, muss man sagen. Aber was wir hier sehen können, das finde ich eigentlich die spannendste, quasi, oder den spannendsten Teil hier in der Tabelle, jetzt habe ich es, das ist eigentlich, dass schon mehr Volatilität an den Markt kommt, oder? Also die Drawdowns waren dann doch erhöht, wenn es dir hier einen Wechsel gab, innerhalb eines Jahres, wenn ein neuer Fed-Chef hier am Ruder war. Und das ist natürlich jetzt spannend, oder? Wird das jetzt dieses Mal auch so passieren? Und die Drawdowns sind sehr unterschiedlich, aber teilweise auch relativ hoch und im Durchschnitt irgendwo -20%, oder? Und wenn man das dann aber quasi wieder auf ein Jahr betrachtet, also auf 12 Monate Ausblick, dann war es dann doch übergeordnet wieder sehr positiv für die Märkte. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, oder? Also einerseits, was hier nächste Woche kommuniziert wird, ist ja immer auch ein bisschen zwischen den Zeilen da, dann auch versucht man das ein bisschen herauszulesen. Und dann insbesondere, ja, man sagt auch, testet der Markt vielleicht auch diesen neuen Fed-Chair ein bisschen? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen einen gewissen Druck eben auch aufrechterhält auf die Märkte. So jetzt übergeordnet über die nächsten Monate. Was meinst du zu dem, Christian?
Ja, das... Ich weiß nicht, ich sehe das, glaube ich, ein bisschen anders wie du. Also ein paar Punkte hier würde mich... Oder das ist immer so, wenn man... Ah, klar, es ist halt statistisch nicht relevant, weil wir ja noch nicht 30 oder so Fed-Chairs hatten. Aber da würde mich dann Wunder nehmen, ja, wie viel Einmonatsperioden grundsätzlich immer sind positiv. Was ist der durchschnittliche Max Drawdown in jedem Jahr? Oder ich würde jetzt einfach mal behaupten, da kommen wir etwa auf ähnliche Durchschnittswerte. Oder und hat das wirklich, oder wenn man das jetzt auf einen Chart würde aufzeigen, da ist der neue Chair, da, und man dann wirklich auch wie ein Muster sieht, okay, ja, das hat einen Einfluss, weil es ist ja auch wieder, oder, arbiträr, wann kommt ein neuer Fed Chair? Ich glaube, Greenspan, oder, der kam ziemlich vor dem 87er Crash. Ich glaube, der hat Anfang 87 oder im 86 angefangen.
Ja, das steht und, hier. Steht hier.
Ah, ja, genau. Oder und dann, ja, am 11. August und der Crash war irgendwann im Oktober. Ja, dann hast du halt einfach Pech gehabt, oder? Das war nicht wegen Greenspan. Und deshalb, oder, auch hier wieder Korrelation und Kausalität, da wäre ich einfach ein bisschen vorsichtig. Aber ich würde dahingehend irgendwie sagen, dass so eine Grafik vielleicht dahingehend, die eine Berechtigung hat, ja, die Notenbankpolitik, die Zinspolitik, die ist wichtig für die Märkte. Und wenn da ein neuer Chair kommt, oder, die sind dann von der Philosophie schon immer anders, oder, ein Volcker und ein Burns, oder, das ist wie Tag und Nacht. Und wahrscheinlich vielleicht auch ein Warsh und zu Paul und Yellen, die zwei Vorgänger, vielleicht schon wieder ein bisschen etwas anderes, oder? Und das ist so ein bisschen auch der erste Fed Chair seit langer Zeit, der sehr stark von der fiskalischen Dominanz quasi geprägt ist, oder, wo klar war im Auswahlverfahren, was quasi ein bisschen deine Meinung sein muss, damit du überhaupt in Frage kommst und nominiert wirst, oder, von jetzt der Administrationsseite her. Und das kann schon ein bisschen einen Einfluss haben. Zur ersten Grafik, wenn du sagst, ja, steigende Zinsen, Gefahr für die Aktienmärkte, da würde ich eigentlich, das ist der andere Chart noch, genau hier, oder auch hier wieder ein bisschen statistisch, da haben wir eigentlich die letzten zwei, kann man sagen, Bullenmärkte ein bisschen. Was man hier eigentlich sieht, ist, steigende Zinsen ist positiv für den Aktienmarkt. Und auch hier wieder, oder, Korrelation, was bedingt das andere? Und ich glaube eher halt, dass ein nicht steigende Zinsen sind gut oder schlecht für einen Aktienmarkt, sondern ein steigender Aktienmarkt begünstigt steigende Zinsen, oder, weil du bist da im guten Wirtschaftsumfeld. Da musst du immer, hast du immer ein bisschen das Inflationsproblem, oder? Enger Arbeitsmarkt und so weiter, oder was wir auch letzte Woche gesehen haben, oder gute Arbeitsmarktdaten sind die Zinsen direkt haben angezogen, oder? Es ist einfach ein Marktumfeld, der steigende Zinsen begünstigt, ermöglicht und auch steigende Zinsen aushält, oder? Und die Fed ist auch wieder aus der Vergangenheit, ist eigentlich immer ein nachlaufender Indikator, oder? Die Fed hiked in eine Rezession hinein, die Fed hiked viel zu spät, oder? Und lockert dann auch die Zinsen wieder zu spät. Und daher würde ich jetzt, wenn man jetzt rein die Zahlen anschaut, und jede Situation ist dann wieder unterschiedlich, aber wenn man rein so die Zahlen anschaut, würde ich sagen, ja, steigende Zinsen ist eigentlich gut für den Markt. Oder wenn wir jetzt sehen, dass diese Korrektur, die kleine, die wir jetzt haben, wenn die jetzt weitergehen sollte, oder am nächsten Mittwoch, das ist auch die Markterwartung, da werden wir ziemlich sicher keine Erhöhung sehen, aber wenn jetzt sich diese Abschwächung ein bisschen durch den Sommer trägt, oder nicht groß Crash, vielleicht einfach ein bisschen ein Auf und Ab, und dass wir dann, Stichwort Präsidentenzyklus, in ein paar Monaten dann vielleicht 10-15% tiefer liegen, ja, dann kannst du auch jede Wette machen, dass jede Zinserhöhungsfantasien dann auch vom Tisch sind, oder? Und ja, ja, so sehe ich das ein bisschen.
Also grundsätzlich, ja, das sehe ich auch so. Das zeigt, der langfristige Chart zeigt das ja relativ schön, oder? Also steigende Zinsen müssen nicht per se schlecht sein, aber ich glaube, die Erwartungshaltung steigender Zinsen, die gibt schon einen gewissen Druck, oder? Ja, schlussendlich dann über die Langfristigkeit hat das vielleicht dann auch gar nicht so große Relevanz. Oder auch hier habe ich schon spannende Statistiken gesehen, spielt im Prinzip gar nicht so eine große Rolle, oder? Wo genau dieses Niveau dann schlussendlich liegt. Aber eben die Erwartungshaltung steigender Zinsen, jetzt in Kombination dann noch ein bisschen mit anderen Faktoren, ja, das könnte, glaube ich, schon jetzt ein bisschen für Verunsicherung einfach sorgen an den Aktienmärkten. Oder? Und das ist ja immer das, die Unsicherheit ist das, was der Markt jetzt per se nicht unbedingt so gerne hat, oder? Und das wird jetzt noch ein Weilchen so bleiben. Und eben das, was du gesagt hast, ob es dann wirklich so kommt, oder, das ist dann nochmals eine ganz, ganz andere Frage. Aber vielleicht noch ein anderes Thema. So, also du hast es schon ganz kurz so angesprochen, Thema Gold, vielleicht auch Silber, vielleicht auch Bitcoin. Vielleicht können wir uns da noch ein bisschen darüber unterhalten. Da haben wir ja auch deutlich Druck gesehen, sage ich jetzt mal, in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Insbesondere bei Bitcoin, da ging es dann oder geht es dann immer relativ schnell. Wie siehst du da wie ist da deine Einschätzung bezüglich Gold, Silber? Ich weiß, du bist ja auch engagiert im Gold, bist auch, glaube ich, in dem Sinne auch ein Befürworter von Gold im Portfolio oder mit einem substanziellen Teil. Was ist da deine Einschätzung, beziehungsweise was macht ihr da jetzt konkret in euren Mandaten? Seid ihr da schon wieder quasi in Wartestellung für Käufe, oder? Oder was macht ihr da?
Ja, für Käufe ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, oder? Also Gold haben wir irgendwann im April, Mitte, Ende April haben wir sehr viel verkauft, also über die Hälfte. Bitcoin waren wir mal kurz drin, aber da haben wir dann auch, ich müsste nachschauen, jetzt vor dem letzten großen Sell-off haben wir auch alles wieder verkauft mit einem ganz kleinen Verlust. Also das hat nicht wehgetan. Und Gold, ja, mit der anderen Hälfte sind wir jetzt da noch mit dabei. Haben das aber auch schon länger in den Depots. Und ich glaube, hier spielt das Ganze, diskutiert ja auch eine Rolle, oder? Nettoliquidität fehlt, steigende Zinsen, ja, ist schon netto negativ für Gold. Und was interessant ist dort, oder, Gold hat sich in den letzten Jahren, vor allem seit dem Ukraine-Krieg, Oder früher war immer die größte Korrelation von Gold war immer mit den Realzinsen. Oder nicht Zinsen, sondern Realzinsen, also nach abzüglich Inflation. Und das macht auch Sinn, oder wenn die Realzinsen stark positiv sind, dann spricht das dafür, oder dass entweder die Inflation sehr tief ist oder die Zinsen halt so viel höher sind wie die Inflation, dann habe ich einen quasi einen guten Vermögensschutz mit Fiat-Geld sozusagen und dann brauche ich kein Gold mehr und deshalb macht das Sinn, oder wenn die Realzinsen hoch sind, dass das schlecht für Gold ist. Und diese Korrelation hat eigentlich seit 22 sehr stark aufgehört zu funktionieren. Also da haben sich die Realzinsen bzw. der Goldpreis stark von den Realzinsen losgelöst und jetzt seit ein paar Monaten ist diese Korrelation wieder zurück. Und das hat man jetzt oder super gesehen, schon letzten Freitag, also Gold, klar, seit das ganze Jahr nicht so gut, aber dann ist der Krieg gekommen, Zinsen gestiegen und jetzt auch wieder, oder bei allen Marktereignissen, die hohe Zinsen begünstigen, letzten Freitag die Arbeitsmarktzahlen, gestern noch ein bisschen die Inflation, oder tut Gold abverkaufen und Bitcoin auch. Und ja, ich würde sagen, das fängt sich erst wieder an zu ändern, wenn wir das Peak bei der Inflation haben. Ich denke, das wird irgendwann im dritten, vierten Quartal sein, aber nicht viel weit über der aktuellen Marke. Oder das gesagt, wir haben jetzt 4,2. Ich denke, es wird nicht sehr weit über 4,5 gehen. Ist natürlich auch wieder abhängig von den Entwicklungen. Auch Iran, oder wenn dort eine Lösung kommt und Öl deutlich stärker sinkt, oder dann nehmen dort auch die Inflationserwartungen ab, das ist dann gut für Gold. Plus dann kommt dann noch das Makroumfeld dazu, wenn es dann irgendwann eine Wirtschaftsabschwächung gibt, die sehen wir spätestens Anfang nächsten Jahres, spätestens. Und wenn das dann alles zusammenkommt und dann halt die Zinsen doch nicht erhöht werden, weil wir einen Fed-Governor haben, der Zinserhöhungen nicht gut findet, plus halt dann sagt, hey, wir haben eine Abschwächung, wir senken dann eher Zinsen, dann denke ich, könnte das wieder ein super positives Umfeld sein für Gold. Im Moment, oder die Gründe sind da, dass es nicht gut läuft und wir hatten auch so eine starke mehrjährige Rallye. Es ist gut, dass Gold sich auch vielleicht in einer mehrquartalsmäßigen, nicht mal mehrmonatigen, mehrquartalsmäßigen Korrektur und Konsolidierung befindet. Aber auch wieder, wenn man ganz langfristige Perspektive einnimmt, in einem Fiat-Geldsystem, jeder braucht Gold im Portfolio. Das ist so meine absolute Meinung. Oder mal mehr, mal weniger. Vielleicht gibt es auch wieder Zeitpunkte, wo wir null Gold haben. Das kann auch sein. Haben wir in den vergangenen Jahren auch mal gehabt. Aber einfach, dass man grundsätzlich eine Übergewichtung oder eine relativ hohe Goldgewichtung ins Auge soll fassen, das ist nach wie vor auch nach diesem Abverkauf jetzt immer noch meine Meinung.
Gut.
Super. Ihr habt ja auch ein bisschen Gold in Portfolios oder eher, ja. Also dort, wo du beratest oder eher, ja. Eher nicht?
Ja. Doch. Ja. Wir haben relativ viel, etwa 10%. Und okay. Sind da in diesem Sinn nicht taktisch unterwegs, oder? Sondern da kann man dann vielleicht auch wieder mal dann ein Rebalancing machen in diesem Bereich. Ich sehe es ähnlich, oder? Also es gibt auch Meinungen, die vielleicht jetzt davon ausgehen, dass wir da eine sehr lange Seitwärtsphase sehen im Gold, vielleicht eben auch negative Phase, wie wir das ja auch schon hatten über sehr lange Zeit in der Vergangenheit, oder? Mit keiner Rendite und dann schlussendlich eben auch großen Drawdowns. Und da bin ich irgendwo bei dir, oder? Ich glaube auch, man muss einen gewissen Teil des Portfolios in Gold halten. Wir haben ja auch einen ganz kleinen Teil im Bitcoin, also strategisch. Und auch hier, oder? Dort ist es aus meiner Optik mehr Zyklus getrieben. Also da sind wir jetzt eben in diesem sogenannten Bärenmarkt und bis jetzt, wenn man die zeitliche Abfolge da anschaut oder in der Vergangenheit, dann ist das eigentlich wirklich perfekt aufgegangen, oder? Nicht in der preislichen Komponente, aber in der zeitlichen Komponente. Und das würde dann irgendwo bedeuten und ja, geht auch ein bisschen, glaube ich, mit deiner Meinung einher, dass wir dann so irgendwo im Herbst dann da wieder schöne Gelegenheiten bekommen könnten, sowohl bei Gold wie auch bei Bitcoin.
Ja, dieses Zeitfenster Herbst habe ich auch dort sehr auf dem Schirm und bin jetzt im Moment auch froh, dass wir dort nicht groß investiert sind, zumindest in den aktiven Mandaten. Ja, aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Marco, wenn ich auf die Uhr schaue, dann schaffen wir gleich noch die 30-Minuten-Marke zu unterbieten. Vielen lieben Dank für deine spannenden Beiträge. Vielen lieben Dank, liebe Zuschauer und Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns auf die nächste Folge bereits. Und bis dahin, wenn ihr Fragen habt, einfach auf info@ringthebell uns eine Nachricht schicken und bitte den Podcast abonnieren, weiterschicken, dass er exponentiell wachsen kann. Wir haben immer noch keine Klage vom Finanzfabio bekommen, deshalb werde ich das weiter betonen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke vielmals und eine ganz gute Zeit. Tschüss miteinander.